Wir wollen noch mal kurz zum Gebet aufstehen. Herr Jesus, wir danken dir, dass dein Wort Leben ist und dass du uns jeden Tag auch dieses Leben zur Verfügung stellst, dass du auch heute durch dein Wort zu uns sprechen willst. Ich bitte dich um Gnade zum Reden, zum Hören und dass du uns auch Stille machst, dass wir aufnahmefähig sind. Hab Dank für deine Gegenwart. Amen. Ja, es geht heute in der Predigt ums Schätze sammeln. Und das Sammeln, das liegt ja so irgendwie in unserem Blut drin. Vor einigen tausend Jahren waren unsere Vorfahren hauptsächlich Sammler und Jäger. Es hat sich viel geändert seitdem, aber man merkt doch, dass der Sammeltrieb in uns steckt. Bei mir als Kind war es schon so, dass ich Münzen gesammelt habe, Briefmarken. Unser Dachboden, der war voller Bierfilze. Die habe ich auch gesammelt, habe sie da mal hingenagelt, sind heute noch dort. Ich habe Steine gesammelt, später Rabattmarken, Postkarten, Souvenirs an Wanderstecken und dann irgendwann auch mal Zinsen aus Sparguthaben. Und vielleicht haben manch andere auch viel gesammelt und sammeln heute noch. Ich kenne Menschen, die fast alles sammeln, was sie nur irgendwie sehen und haben können und die regelrecht ersticken unter ihren Sammlungen oder unter ihren Schätzen. So ist es für sie manchmal. Sie können nichts wegwerfen, meistens so mit den Worten, man könnte es ja doch irgendwie noch brauchen. Andere halten nichts von solchen Plunder und sammeln lieber auf dem Sparkonto, sind ständig dabei, ihren Besitz irgendwie zu vergrößern, sind letztendlich doch auch Sammler und Jäger. Egal, was man sammelt, ob es materielle Dinge sind oder geistige Dinge, andere sammeln Wissen, Erfahrung, Anerkennung, Pluspunkte bei anderen Menschen, jedes am Sammeln und fühlt sich dadurch manchmal besser, sicherer, auch wertvoller. Und man redet sich ein, dadurch dem Leben einen Sinn zu geben. Man redet sich ein, damit sicherer zu sein, besonders bei materiellen Dingen. Die Bibel zeigt uns, dass es ein Trugschluss ist, durch Sammeln sicher zu sein. Der Herr Jesus bezeichnet es als Narrheit, wenn wir nur um äußere Dinge besorgt sind und äußere Schätze sammeln. In Lukas 12, Vers 13 sehen wir, dass einer zu Jesus kommt. Er sagt zu ihm: Meister, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. So eine Situation, wie sie vielleicht heute auch sein könnte. Erbschaftsprobleme. Es soll sogar solche Probleme unter Christen geben. Sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. Hat einer nicht genug bekommen? Und Jesus antwortet ziemlich hart. Er sagt: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteiler über euch gesetzt? Jesus sagt damit: Darum bin ich nicht gekommen, dass ich Streitschlichter bin, dass jeder auch wirklich das Seine bekommt, dass jeder auch finanziell ordentlich abgesichert ist. Und dann spricht er weiter zu allen, die dabei stehen: Habt Acht und hütet euch vor der Habsucht. Denn niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. Und er sagt ihnen ein Gleichnis und sprach: Das Feld eines reichen Mannes hatte viel Frucht getragen, und er überlegte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann? Und er sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin alles, was mir gewachsen ist, und meine Güter aufspeichern und will zu meiner Seele sagen: Seele, Du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss und trink und sei guten Mutes. Es geht weiter. Gott sprach zu ihm, du Narr. In dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. Jesus sagt, Vorsicht, hütet euch. Hütet euch vor der Habsucht. Niemand lebt davon, dass er viele Güte hat. Und wenn Jesus sagt, niemand lebt davon, dann ist es eine Regel ohne Ausnahme. Es gibt keinen, der das Leben dadurch bekommt, dass er viel hat. Und wer nur für das Diesseitige lebt und jeden Gedanken verdrängt, dass das Leben auch einmal ein Ende hat, der wird hier als Narr bezeichnet oder als Dummkopf. Mose sagt einmal im Psalmen, Psalm 90, Vers 12, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Bei Gott ist nicht der reich, der viel hat, sondern ist der reich in Gott ist, der viel von Gott hat, der Frieden im Herzen hat. Ich habe mal eine Geschichte gehört, es ist wohl eher ein Gleichnis, aber es ist eine recht eindrückliche Geschichte. Da wurde erzählt von einem reichen Mann, der in einer Stadt lebte, irgendwo oben in einer Villa. Er konnte über alles hinwegschauen. Er war der reichste Mann der Stadt. Und es gab einen gläubigen alten Mann, der hat sehr ärmlich gelebt, ist von manchen belächelt worden wegen seines einfältigen Glaubens. Und eines Tages kam ein Besucher zu diesem reichen Mann und hat zu ihm nur diesen einen Satz gesagt, heute Nacht wird der reichste Mann in dieser Stadt sterben. Und hat es dieser Mann mit der Angst zu tun bekommen. Denn er wusste ja, ich bin der reichste Mann der Stadt. Er ließ seinen Hausarzt oder seinen Privatarzt holen, der immer für ihn da war, ließ sich durchchecken von vorne bis hinten, von oben bis unten, ließ vielleicht ein EKG schreiben und alles, was man so schnell noch am Abend untersuchen kann. Und der Arzt hat gesagt, es ist alles in Ordnung. Das ist schon ein bisschen ruhiger geworden. Aber die ganze Nacht war schlimm für ihn, bis endlich dann der Morgen gegraut hat und er gesehen hat, ach, ich lebe ja noch. Und es war wohl nichts dran an dem, was dieser Besucher gesagt hat. Und dann hörte er es später, in dieser Nacht ist dieser arme, gläubige Mann gestorben. Und plötzlich hat er gemerkt, was dieser Besucher ihm sagen wollte. Der reichste Mann war nicht er. Der reichste Mann war dieser arme Mann in den Augen anderer, der Frieden mit Gott hatte und der bereit war für die Ewigkeit. Dieser arme Mann war reich für Gott. Er hatte Frieden mit Gott. Und Paulus mahnt besonders auch die Gläubigen. Er mahnt nicht die Menschen, die von Gott nichts wissen, nicht am Reichtum zu hängen, sondern er mahnt die Gläubigen. Im 1. Timotheus, Kapitel 6, Vers 7, er sagt zu ihnen, denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Das letzte Hemd hat keine Taschen, wir können dieses Sprichwort. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen bereitet. Nun, es kann sein, dass Gott auch Gläubigen Reichtum zufallen lässt, Aber wie wir damit umgehen sollen, wird dann auch weiter im 1. Timotheus 6 gezeigt, Vers 17. Den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein, bereit, mit anderen zu teilen. Und Jesus zeigt uns auch in der Bergpredigt, dass es Schätze sammeln an materiellen Dingen nichts mit dem Glauben zu tun hat. Matthäus 6, Vers 19, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen, denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Vers 24 sagt Jesus weiter, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. In Matthäus 13, wo es um das Gleichnis vom Sämann geht, Vers 22 sagt Jesus, unter die Dornen gesät aber ist es bei dem, der das Wort hört. Aber die Sorge dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Das sehen wir auch wieder, beides lässt sich nicht vereinen. Das Sammeln von Reichtümern und dass das Wort zu uns reden kann, es wird unfruchtbar. Übrigens hier ist auch die Sorge mitgenannt. Im gleichen Atemzug. Sorge und das Sammeln von Reichtümern. Beides hängt mit dem Unglauben zusammen, dass wir nicht Gott vertrauen von ganzem Herzen. Aber hier in Matthäus 6 wird uns auch gezeigt, es gibt Schätze, die es sich lohnt zu sammeln. Es gibt höhere Werte, die nicht gefährdet sind von Diebstahl, von Inflation, von hoher Versteuerung, von Vergänglichkeit, von Motten, von Rost. Und außerdem sind diese Schätze für jeden erreichbar. Sie sind kostenlos, sie sind echt und sind dauerhaft und steuerfrei. Wir finden diese Schätze in der Bibel. Und hier kommt es nicht auf die Ausgabe der Bibel drauf an, ob es eine teure Bibel ist, ob ein Goldschnitt dran ist, sondern es kommt darauf an, dass wir aufrichtig darin suchen, mit Gebet, mit offenem Herzen. Dass wir Gott selber mit uns reden lassen, dass wir auf seine Stimme hören. Und was dann geschieht, drückt Paulus so aus, wie wir es im 2. Timotheusbrief lesen. Im 2. Timotheus 3, Vers 15. Er spricht hier, dass Timotheus von Kind an die Heilige Schrift kennt und sagt weiter, welche die Kraft hat, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Wir sehen, dass dieses Wort Gottes uns weise macht. Es zeigt uns den Weg der Errettung durch den Glauben. Wir lernen dadurch den Herrn Jesus besser kennen. Und es heißt auch hier, dass wir dadurch zubereitet werden. Gott arbeitet an uns durch sein Wort, er verändert uns. In den Psalmen wird Gottes Wort mit Gold verglichen. Im Psalm 119, Vers 72 heißt es, dass sein Wort viel besser ist als viele tausend Goldstücke. Viel besser als der größte Lottogewinn, den es jemals gegeben hat. Bei uns auf Station, da machen wir öfters so kleine Eingriffe, das nennt sich Kardioversion, und da wird immer eine Narkose gegeben. Und ich sage immer den Leuten, wenn ich ihnen die Narkose gebe, welchen Traum möchten sie denn gern? Dann sagen die Leute mal, was ihnen am wichtigsten ist. Da hat diese Woche auch jemand gesagt, bitte einen Lottogewinn. Ja, es hat ja irgendwie nicht geklappt mit dem Traum. Aber es zeigt, wie wir eingestellt sind, was wir suchen, wovon wir etwas erwarten. Und ich glaube, es gibt keinen in der Welt, der wirklich von Herzen glücklich geworden ist durch einen Lottogewinn. Mag er noch so groß sein. Ich glaube, wenn jemand ein paar Millionen gewinnt, dann geht es erst mal los mit der Angst, dass ihm das keiner wegnimmt. Dass er vielleicht nicht zum Schluss noch Steuern bezahlen muss oder vielleicht dann irgendwelche Leute aus der Verwandtschaft kommen, ja, du hast ja jetzt Geld und könntest du mir. Ich glaube, es ist noch keiner glücklich dadurch geworden, außer er hat es vielleicht dem Herrn gegeben. Aber viele Menschen können es nicht verstehen, dass Gottes Wort uns wirklich glücklich macht, Frieden schenkt, dass es mehr ist als Gold und viel köstliches Gold. Eine Marktfrau, diese Geschichte steht in dem Heftchen, ein Brief für dich. Eine Marktfrau, las immer in der Bibel, wenn sie am Marktstand gesessen ist und wenn keine Kunden da waren, und da wurde sie auch beobachtet, ein Kunde hat es von Weitem gesehen, sie liest ihm in der Bibel und er fragt immer, was machst du denn da? Welchem Buch liest du da? Und sie sagt, ich lese in der Bibel, im Wort Gottes. Er hat weiter gefragt, wer hat dir gesagt, dass es das Wort Gottes ist? Sie sagt, er selbst. Ja, hat er mit dir gesprochen? Hat er dir das selber gesagt? Und da war sie schon recht verlegen, wie sie ihm jetzt beweisen soll, dass die Bibel Gottes Wort ist. Aber dann ist ihr was eingefallen. Sie zeigt hinauf zur Sonne und sagte zu dem Mann, können Sie mir beweisen, dass das wirklich die Sonne ist da oben? Er sagt, es doch ganz klar. Das spürt man doch schon. Sie gibt Licht und sie gibt Wärme. Ja, hat sie gesagt, das ist es gerade. Und so ist es auch mit dem Wort Gottes. Der Beweis, dass es Gottes Wort ist, ist, dass es mir Licht und Wärme gibt. Und ich denke, dass viele, die hier sind, heute, dass sie das bezeugen können, dass Gottes Wort wirklich eine Kraft ist. Dass nicht einfach ein Buch ist wie irgendein anderes Buch, das man mal liest und wieder weglegt, sondern dass es ein Buch ist, das man immer wieder sein ganzes Leben lang zur Hand nehmen kann und es immer wieder Kraft, Trost, Hoffnung, Ermahnung, Ermutigung und auch Umkehr schenkt. Ich denke, wir könnten stundenlang hier stehen, wenn ich sagen würde, es soll doch jeder mal aufstehen und sagen, welche Bibelworte in seinem Leben ihm schon besonders wichtig geworden sind. Vielleicht habt ihr sie zu Hause an der Wand, irgendein Spruch, der irgendwann mal euer Leben verändert hat, euch gestärkt hat in irgendeiner Not. Und da sehen wir einfach, Gottes Wort, das sind nicht einfach irgendwelche Zitate von irgendwelchen Menschen, sondern es ist Gottes Wort. Ein Vers für mich war zum Beispiel wichtig und denke ich immer wieder dran in Philipper 1, Vers 6. Dort heißt es, dass Gott, der in uns das gute Werk angefangen hat, dass es auch vollenden wird. Wie oft hat mich das auch ermutigt und gestärkt, wenn ich gedacht habe, ach, es geht doch nichts weiter und immer wieder falle ich in irgendwelche Dinge rein. Wo dann darf ich wissen, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollführen bis an den Tag Jesu Christi. Oder ein anderes Wort im 2. Timotheusbrief, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Wie oft habe ich mich gefürchtet und habe daran gedacht, ja, aber der Herr hat mir nicht den Geist der Furcht gegeben. Und es hat mich ermutigt, mich nicht zu fürchten, sondern auf den Herrn zu vertrauen in verschiedenen Situationen. So könnten bestimmt auch viele von euch Zeugnis geben. Der Reichtum des Wortes Gottes zeigt sich auch in den Vergleichen, den die Bibel selber dem Wort Gottes zuschreibt. Schorsch, kannst du mal die Folie anmachen? Das ist auch so ein Blatt, was ich kopiert habe aus dem Heftchen, ein Brief für dich. Das ist ein schönes Heft, was man auch gut weitergeben kann an Menschen, die noch gar nichts von Gott wissen. Und da wird auch werden einfach die Vergleiche auch ein bisschen aufgezeigt. Es gibt noch viel mehr, aber so die wichtigsten Vergleiche, wie das Wort Gottes ist. Da heißt es zum Beispiel in Johannes 6, Vers 50, dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit wer davon isst, nicht stirbt. Das Wort Gottes wird als Brot bezeichnet. Und das Brot ist ja so aus dem Sprachgebrauch eigentlich, möchte man damit sagen, das ist das Wichtigste, was man zum Essen braucht. Das wichtigste Nahrungsmittel. Deswegen heißt es auch im Vater unser, unser täglich Brot gib uns heute, nicht unseren täglichen Kuchen gib uns heute. Sondern Brot ist ein Grundnahrungsmittel. Brot ist etwas, was wir jeden Tag zu uns nehmen. Und so ist auch das Wort Gottes etwas für jeden Tag. Nicht nur für einen Sonntagnachmittag, für so ein Kaffeestündchen, sondern für jeden Tag möchte uns Gott sein Wort als Brot geben. Ein anderes Bild ist das Feuer. Gott sagt im Jeremia 23, ist mein Wort nicht wie ein Feuer? Und im Feuer zeigt sich ja, was beständig ist. Das Feuer übersteht nur etwas, was auch wirklich bestehen bleibt. Aber es wärmt auch. Und so ist Gottes Wort. Es wärmt, es tröstet. Aber es nimmt auch manches weg, was vor ihm nicht bestehen kann. Beides gehört zusammen. Wir können es nicht voneinander trennen. Wir können nicht sagen, ich will nur die Wärme, das andere lassen wir lieber weg. Das Wort Gottes wird als Licht bezeichnet. Wir kennen den Vers aus Psalm 119, 105. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Viele kennen die Geschichte in Apostelgeschichte 8 von dem Kämmerer, der auf seinem Wagen sitzt und das Wort Gottes liest, es zuerst nicht versteht und dann kommt Philippus und erklärt es ihm und dann geht ihm ein Licht auf im wahrsten Sinne des Wortes. Da ist vom Lamm Gottes die Rede, er kann zuerst gar nichts damit anfangen, plötzlich merkt er, ja, das ist ja etwas für mich. Das Lamm Gottes, der Sohn Gottes, der für mich ans Kreuz gegangen ist, sein Leben für mich gegeben hat. Und als er es kapiert hat, als er sein Leben Jesus übergeben hat, als er sich hat taufen lassen, da heißt es, er zog voll Freude seines Wegs, obwohl er keinen Menschen mehr neben sich hat. Und so ist für viele Menschen, auch heute, auch unter uns, ist für viele das Wort Gottes ein Licht geworden. Die Bibel wird als Milch bezeichnet, im 1. Petrus 2, Vers 2, dort heißt es, seid begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes. Es ist eine unverfälschte Milch, keine Haarmilch und was es alles für Milchsorten gibt, wo schon alles Mögliche rausgenommen ist. Die Bibel ist wie Muttermilch, wo alles drin ist, wo man auch wirklich davon leben kann und nichts anderes braucht. Viele Diäten führen zu Mangelerscheinungen, aber Gottes Wort hat alles, es ist alles drin. Und wenn es jemanden gibt, auch unter uns, der sagt, für mich ist nichts drin, dann kann ich nur sagen, dann schluck's erstmal runter. Vielleicht haben wir es noch gar nicht geschluckt, was Gott uns hingelegt hat aus seinem Wort. Die Bibel wird als Honig bezeichnet. Psalm 19, Vers 10, sie ist viel süßer als Honig und Honigseim. Honig gibt Energie, vielleicht habt ihr es auch schon mal gemerkt, es ist wie Traubenzucker. Und Honig braucht keine Konservierungsstoffe, so wie die Bibel auch haltbar ist und ewig ist und beständig ist. Und heute noch genauso spricht zu uns wie vor 2000 Jahren oder wie vor 1000 Jahren. Aber so wie es Menschen gibt, die anderen nur Honig um den Mund schmieren, gibt es auch Menschen, die meinen, ja, sie können das Wort Gottes nur gebrauchen, dass sie ja, es anderen näher bringen, aber nicht selber zu sich nehmen wollen. Die Bibel ist in erster Linie mal für uns. Sie ist wie Gold, davon haben wir schon gesprochen. Sie ist wie ein Spiegel. Jakobusbrief, Jakobus 1, Vers 23. Heißt es, ein Hörer des Wortes ist wie einer, der sich im Spiegel anschaut. Und dann liegt es an ihm, ob er sich verändern will oder ob er so davon geht, so heißt es dann im Jakobusbrief, wie er war und alles wieder vergisst, was er gesehen hat. Es ist nicht immer angenehm, wenn man in den Spiegel schaut. Gerade wenn man älter wird, dann sieht man auch Runzeln vielleicht, Flecken, Schuppen. Manchmal sieht man auch Schmutz, einen Ausschlag. Es hat mal jemand gesagt, je mehr ich in der Bibel lese, umso schlechter komme ich mir vor. Das mag sein. Vielleicht ist es euch auch schon so gegangen. Aber es ist gut, wenn wir merken, dass wir krank sind. Dann wissen wir auch, warum wir den Arzt brauchen. Jemand, dem nur gesagt wird, du bist okay, du bist spitze, du bist super, mach nur so weiter. Es war ganz gut, wenn man Ermutigung bekommt, aber wenn es nur solche Sätze sind, dann wären wir doch nur eingebildet und hochmütig. Es ist gut, wenn uns Gott zeigen kann, wer wir sind, weil dann kann er uns auch zeigen, wie er uns helfen will. Es hat mein Gottesmann gesagt, auf jeder Seite der Bibel ist meine Fotografie. Ich denke, es ist gut, wenn wir die Bibel so lesen. Das, was ich hier lese, oder was dieser Mann oder diese Frau im Alten Testament getan hat, das ist auch in meinem Herzen. Die Bibel ist wie ein Hammer, heißt es im Jeremia 23, 29. Wie ein Hammer, der die Felsen zerschlägt. Also wie ein Presslufthammer, kann man sagen. Und es ist gewaltig, wenn wir das auch an Menschen sehen dürfen, wie Gott harte Menschen verändert. Wie ein vielfacher Mörder wie Paulus zum Glauben kommt. Wie ein Draufgänger wie Hirsch Schröder, den wir vor kurzem hier gehabt haben, wie er umgewandelt wird. Aber wir könnten auch jeden von uns nennen, jeder könnte sein Zeugnis sagen, ein Fixer, ein Alkoholiker, eine Dirne. Oder auch ein Mensch, der wenig mit Sünde konfrontiert wurde, aber merkt, wie tiefer im Herzen er verdorben ist. Sie alle dürfen Gottes Kraft im eigenen Leben erfahren. Und auch du darfst es erfahren, wenn du es bis jetzt noch nicht erlebt hast. Weiter heißt es, dass Gottes Wort ein Schwert ist. Es ist nachzulesen im Hebräer 4, Vers 12. Es ist lebendig, wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, heißt es dort. Und auch Jesus hat dieses Wort gebraucht in der Versuchung. Als er von Satan versucht wurde, zum Beispiel als Satan sagte, spring doch hinab vom Tempel, es steht doch geschrieben, die Engel werden dich behüten, er sagt, und abermals steht geschrieben. Er antwortet mit dem Wort Gottes. Aber dieses Wort hat zwei Schneiden. Es soll mich treffen und dann kann ich es auch dem anderen austeilen. Und als letztes Beispiel, es ist wie ein Same, so heißt es im 1. Petrus 1, Vers 23, seid wiedergeboren aus unvergänglichem Samen durch das lebendige Wort Gottes. Ein Same, solange er im Saattütchen ist, bleibt aber hart und oft ungenießbar. Ein Same muss in die Erde hinein, muss in Feuchtigkeit hinein, sonst wird nichts aus ihm. Und Gottes Wort muss auch in unser Herz hineinfallen. Es nützt uns nichts, wenn wir es im Verstand haben, wenn wir es nur einfach lesen, dass wir es gelesen haben. Gottes Wort will hineinfallen auf einen guten Boden und Frucht bringen. Deshalb ist es kein Wunder, dass Satan größtes Interesse hat, uns dieses Wort wegzunehmen. Das sehen wir auch in dem Gleichnis vom Sämann im Lukas 8, Vers 12. Die am Weg sind die, welche es hören, also das Wort Gottes. Danach kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihrem Herzen weg, damit sie nicht zum Glauben gelangen und gerettet werden. Deshalb ist es wichtig, wenn wir Schätze finden wollen, die für die Ewigkeit bleiben, wenn das Wort Gottes uns Brot, Feuer, Licht, Milch und Honig sein soll, wenn es Gold, ein Spiegel, Hammer, Schwert und Same sein soll, dann müssen wir uns Zeit nehmen, die Bibel zur Hand zu nehmen. Es gibt viele Menschen, die sagen, ich habe keine Zeit. Aber für das, was uns wichtig ist, werden wir immer Zeit haben. Ich habe mal gehört von einer Mutter, die, ich glaube, 12 Kinder hatte, sie hat jemand gefragt, wie machst du das, dass du im Wort Gottes liest? Sie hat gesagt, dann nehme ich meine Schürze und lege sie über den Kopf oder lege sie über mich drüber und dann lese ich meine Bibel. Nimm dir Zeit, die Bibel zur Hand zu nehmen. Und bete, dass Gott dir hilft, sein Wort zu verstehen. Und es ist auch wichtig, dass wir mit offenen und ehrlichem Herzen die Bibel lesen, dass wir darüber nachdenken, dass wir Gott bitten, zu uns zu sprechen. Aber wenn Gott uns etwas zeigt, dass wir es dann auch tun. Es gibt Menschen, die sagen, es gibt so viel in der Bibel, was ich nicht verstehe. Dann sage ich immer gerne, es reicht, wenn du das tust, was du verstehst. Wir brauchen nicht alles verstehen. Und dann, heißt es in Matthäus 6, dann wirst du einen Schatz im Himmel haben, wo weder Motten noch Rost noch Diebe hinkommen. Und so wünsche ich euch viel Freude beim Schätzesammeln. Amen.